Ja, liebe Gemeinde, einen ganz herzlichen Segenswunsch auch für uns alle in dieser Predigtstunde von meiner Seite. Wir freuen uns immer, wenn wir wieder in unserer zweiten Heimat sein können, als Familie Neumarkt. Ich möchte mit euch heute nachdenken über das Evangelium und den Glauben. Es gibt eine bestimmte Beziehung zwischen dem Glauben und dem Evangelium. Und möchte dazu am Anfang in Matthäus bzw. in das Markus-Evangelium gehen, aber auch im Matthäus-Evangelium in Kapitel 3, Vers 4, 3 und 4, da lesen wir, was Johannes der Täufer und Jesus, was sie beide verkündigt haben. Und es ist interessant, dass es genau dieselbe Botschaft war, nämlich, wir lesen das in Matthäus 3, Vers 2 und Kapitel 4, Vers 17. Sie haben beide gepredigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wenn wir jetzt zu Markus gehen, da berichtet er noch ein bisschen genauer, was Jesus gepredigt hat, in Markus 1, Vers 14 und 15. Dort steht, nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt Buße? Buße in der Bibel, wenn man sich auch das griechische Wort anschaut, Metanoia, dann heißt es eigentlich Umdenken. Eine neue Gesinnung, eine neue Sichtweise. Und es ist interessant, dass Jesus hier und auch Johannes der Täufer, dass er sagt, bevor wir das Evangelium glauben können, aufnehmen können, brauchen wir Buße. Oder anders gesagt, um das Evangelium zu verstehen, brauchen wir ein neues Denken, eine neue Gesinnung, bevor wir es wertschätzen können. Und eigentlich ist das auch nachvollziehbar, denn das Evangelium offenbart doch etwas Göttliches, nicht wahr? Nicht nur etwas, sondern eigentlich ist das Evangelium, der Erlösungsplan, der tiefste Einblick in das Wesen, in das Denken, in das Herz Gottes, das wir eigentlich erlangen können. Nirgendwo offenbart sich Gottes Wesen in einer solchen Tiefe und Breite wie im Erlösungsplan, wie im Evangelium. Und weil das Evangelium eben göttlich ist und weil es himmlisch ist und unsere Gedanken natürlich sind und menschlich und irdisch, brauchen wir eine neue Gesinnung, bevor wir das Evangelium überhaupt beginnen können zu erfassen, zu verstehen. Deswegen haben sowohl Jesus als auch Johannes der Täufer gepredigt, tut Buße, denkt um. Wir brauchen eine neue Gesinnung, bevor wir überhaupt offen sind für die gute Nachricht des Evangeliums. Nun, Buße heißt natürlich auch Einsicht und Reue über meine eigene Schuld. Wir sehen die Folgen unserer Taten, wir erkennen, was hätte sein können, hätten wir anders gehandelt. Wir fühlen etwas von dem Schmerz, den wir Gott oder auch unseren Mitmenschen zugefügt haben. Und wir sehen, dass es eigentlich für unser Handeln keinen Grund gab. Das ist echte Buße und echte Buße führt deswegen auch immer zu dem Wunsch, etwas zu verändern, umzukehren. Abkehr von dem Alten und der Wunsch nach einem neuen Anfang. Und so, durch diese Buße, öffnet Gott unser Herz für das Evangelium, für Christus, unseren Erlöser. Dieser Aufruf zur Buße durch Johannes den Täufer und durch Jesus ist eigentlich für Gottes Gemeinde zu allen Zeiten aktuell gewesen. Besonders aber können wir sagen, für uns als letzte Gemeinde. In den 7 Gemeinden in der Offenbarung gibt es 3, die von Jesus zur Buße aufgerufen werden. Und alle diese 3 Aufrufe, die wir jetzt einmal lesen wollen, treffen auch auf uns zu als letzte Gemeinde. Es beginnt in Offenbarung 2, Vers 4 bis 6, 4 und 5. Das ist die Gemeinde Ephesus. Und da sagt Jesus: Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Du hast deine erste Liebe verlassen. Wie alt sind wir jetzt als Adventgemeinde? Vor etwa 150 Jahren sind wir offiziell gegründet worden. Und ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber ich denke, es besteht kein Zweifel, dass, wenn man sich den Eifer und das Feuer der ersten Pioniere mal anschaut, dass das nicht so geblieben ist. Überwiegend. Das Feuer ist längst abgekühlt. Und dieser Mangel an Liebe, der zeigt sich daran, dass wir in unserem Leben oft andere Prioritäten haben, als es früher der Fall war. Offenbarung 3, Vers 3, das ist die Botschaft an die Gemeinde Sardes. Auch da sagt Jesus: Denke daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Auch diese Gemeinde fordert Jesus auf: Denk mal daran, wie es begonnen hat. Was du erlebt hast, was du gehört hast, was du gelernt hast, als alles anfing, die Beziehung mit Gott. Und geh wieder zurück, bewahre das. Tue Buße. Ein neues Denken. Eine Rückbesinnung auf die Anfänge, auf das unverfälschte Original des Evangeliums, können wir sagen. Eine Reformation ist nötig, und wir sprechen so oft davon. Und damit eben diese Reformation stattfinden kann oder auch zur Vollendung geführt werden kann, die mit Luther begann, auch deswegen brauchen wir Buße. Wir brauchen Einsicht, wo wir eigentlich stehen, und Reue. Die letzte Botschaft gilt speziell uns Laodicea, Offenbarung 3, Vers 19 und 20. Und Jesus sagt: Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Was fehlt eigentlich dieser Gemeinde, wenn es hier heißt, dass Jesus sagt: Ich stehe an der Tür und wenn du mir aufmachst, dann werden wir zusammen essen. Zusammen essen ist ein Symbol für sehr vertraute Gemeinschaft. Und wenn Jesus sagt: Ich klopfe an, ich möchte gern mit dir essen, dann sagt er damit, dass uns als Gemeinde im Allgemeinen die enge, vertraute Gemeinschaft mit Jesus fehlt. Da haben wir ein Defizit. Jesus verbindet diesen Tadel auf eine wunderbare Weise mit einer großartigen Verheißung. Er sagt: Ich wünsche mir die Gemeinschaft mit dir. Ich will mit dir zusammen dein Leben gestalten, das Leben führen. Aber dafür braucht es eine Voraussetzung, Buße. Eine Neubesinnung, ein Umdenken, eine Umkehr. Und er sagt nicht nur das, er sagt auch: Sei eifrig dabei. Sei nun eifrig und tue Buße. Es scheint etwas zu sein, was man nicht nebenbei tun kann, sondern was ganzen Einsatz erfordert. Unser ganzes Herz, unsere ganze Aufmerksamkeit. Jesus möchte, dass wir erkennen, dass wir uns oft selbst betrogen haben, dass unser christliches Leben eine Illusion war oft. Das sagte er Laodicea, ja. Dass uns die Selbsterkenntnis fehlt. Und wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, dann sind wir als Gemeinde weder reich an Glauben noch an Liebe, noch sind wir bedeckt vom Kleid der Gerechtigkeit Jesu. Also geistlich betrachtet, arm und nackt. Und das sind schon sehr schwerwiegende Worte. Für eine Gemeinde, die eigentlich jetzt auch wie in der Lektion in diesem Quartal, im nächsten Quartal werden wir über den Römerbrief nachdenken, eine Gemeinde, die eigentlich ständig über die Rechtfertigung aus Glauben redet. Die Frage ist nur, haben wir es auch verstanden oder setzen wir es auch um? Das ist die große Herausforderung für die Gemeinde Laodicea. Der Mangel an Heiligem Geist und uns auch mit den Augen zu sehen, wie Gott uns betrachtet. Jesus erzählte den hohen Priestern und Ältesten einmal folgendes Gleichnis. Geht mit mir in Matthäus 21. Matthäus 21, Vers 28. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er trat hin zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen: Der Erste. Wovon spricht Jesus in diesem Gleichnis? Er spricht eigentlich von zwei Gruppen im jüdischen Volk. Und wie sie auf die Verkündigung von Johannes dem Täufer reagiert haben. Also dieses tut Buße, glaubt an das Evangelium. Die erste Gruppe, die gesagt hat, ich will nicht, das waren eigentlich die offenen Sünder. Das waren die Zöllner, das waren die Huren, das waren all diejenigen, wo es offensichtlich war, dass sie kein frommes Leben geführt haben. Aber viele von ihnen haben ihr altes Leben bereut und sind umgekehrt und haben Gerechtigkeit gefunden. Die zweite Gruppe sind die versteckten Sünder. Die geistlichen Führer. Sie reden, und wahrscheinlich auch viele andere vom Volk. Sie reden von Gottes Willen, aber sie tun ihn nicht. Und deswegen fährt Jesus fort in dem Gleichnis. Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Es ist interessant, wie Jesus hier diese Botschaft zusammenbindet und sagt, Johannes kam mit einer Botschaft der Gerechtigkeit oder wir können auch sagen der Rechtfertigung. Er hat das Evangelium verkündigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt, sagt Jesus. Andere haben ihm geglaubt und als ihr es gesehen habt, da habt ihr immer noch nicht Buße getan. Es hat euch nicht gereut. Sie haben die Botschaft gehört, das Evangelium, aber sie waren weder bereit, umzudenken und durch dieses falsche Denken haben sie auch nicht geglaubt der Botschaft des Evangeliums. Johannes hatte nämlich was getan? Er hatte den wahren Maßstab für Gerechtigkeit hochgehalten und er hat damit die Heuchelei der Pharisäer und der Sadduzäer oder auch des Volkes bloßgestellt. Was war dieser Maßstab für wahre Gerechtigkeit? Es war die Gerechtigkeit, die alleine von Gott kommt und die er uns in Christus schenkt. Auf diese Weise war er ja der Wegbereiter des Messias. Er wollte sie vorbereiten auf die göttliche Gerechtigkeit. Und dazu musste er zeigen, dass die Scheingerechtigkeit wertlos war in Gottes Augen. Aber das glaubten sie nicht. Das wollten sie nicht glauben. Und deswegen kam es auch zu keiner Umkehr und zu keiner Buße. Matthäus 3, 7, Vers 10, 7 bis 10. Da lesen wir konkret, wie der Johannes auch zu dieser Volksgruppe gesprochen hat. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Auch hier sagt Johannes mit anderen Worten: Ohne Buße könnt ihr diese Botschaft gar nicht begreifen. Und bei euch in eurem Leben ist keine Frucht zu sehen von der Buße. Euch fehlt die Buße. Vers 9. Und meint nicht bei euch selbst, wir sind doch siebenten Tags Adventisten. Steht dort nicht. Aber das ist der Gedanke. So würden wir es heute auf uns übertragen. Sagt, meint nicht bei euch selbst, wir haben doch Abraham zum Vater. Wir gehören doch schon per Definition dazu. Wir sind schon hineingeboren in die Erlösung sozusagen. Als Abrahams Kinder. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das Problem der Pharisäer und Sadduzäer war der Gegensatz zwischen außen und innen. Ihr Glaube beschränkte sich auf Äußerlichkeiten. Sie kamen zu Johannes, um die Taufe der Buße zu empfangen. Ja, sie wollten auch gerne getauft werden. Aber sie wollten keine der Buße würdige Frucht bringen. Das heißt, sie wollten ihr Leben gar nicht verändern. Oder sie wollten ein Baum im Garten Gottes sein. Aber sie wollten keine Frucht bringen. Was ist diese Frucht? Wir haben es gerade in der Lektion besprochen, die Frucht des Geistes. Freude, Friede, Sanftmut, Liebe und so weiter. Da war kein Platz in ihrem Herzen. Johannes nennt sie auch Otternbrut. Was meint er eigentlich damit? Wie pflanzen Schlangen sich fort? Jetzt mal die jungen Leute. Biologieunterricht. Bringen sie kleine Schlangen auf die Welt, so wie eine Kuh oder eine Katze? Nein, sie legen Eier. Schlangen legen Eier. Und diese Eier müssen natürlich dann auch ausgebrütet werden. Deswegen spricht hier von Schlangenbrut. Das ist einfach ein Gelege, das sind Eier. Und in dem Ei ist eine kleine Schlange, wenn sie fertig ist. Aber natürlich ein Ei, da können auch ganz andere Tiere sein, zum Beispiel kleine Hühner. Kleine Küken kommen da raus und die sind ganz harmlos und piepsen. Eine Schlange ist nicht ganz so harmlos. Es ist also eigentlich ein großer Unterschied zwischen einem kleinen süßen Hühnchen und einer kleinen Schlange, die auch beißen kann. Ich weiß nicht, ob sie von Anfang an Zähne haben, aber... Und das beschreibt genau das Problem der Juden zur Zeit Jesu. Äußerlich harmlos. Ein Ei und man denkt, da ist ein süßes kleines Küken drin. Und wenn es dann schlüpft, kommt eine Schlange raus. Also der Gegensatz zwischen, wie es außen aussieht und was innen wirklich drin ist. Nun versuchen wir das ein bisschen in unsere Zeit zu bringen. Johannes der Täufer und Jesus sagen, es gab eigentlich zwei Gruppen damals und zwei Arten, wie auf das Evangelium reagiert wurde. Das waren einmal die Zöllner, einmal die Pharisäer, nennen wir sie mal so, diese zwei Gruppen, auch wenn sie mehr umfasst haben. Ja? Das waren die Zöllner und die Pharisäer. Ist es zu viel gesagt, wenn wir behaupten würden, dass diese zwei Gruppen eigentlich heute noch genauso existieren? Könnte man das sagen? So grundsätzlich? Wenn das so ist, ist das eigentlich nicht unbedingt angenehm, erstmal der Gedanke, oder? Denn dann muss ich mir überlegen, in welche der zwei Gruppen gehöre ich denn? Wo würde ich mich denn einordnen? Jeder von uns würde dann entweder zu der einen oder der anderen Gruppe gehören, so von Natur aus. Und beides sind Gruppen, beide Gruppen brauchen dasselbe. Sie brauchen Buße und den Glauben an das Evangelium. Also jeder von uns ist entweder dieser Sohn, der offen rebelliert und weggeht, oder der Sohn, der beim Vater bleibt, aber im Herzen weit weg ist vom Vater, keine Liebe hat. Beide brauchen Buße und das Evangelium, den Glauben an das Evangelium. Jesus erklärt uns in Matthäus 5, Vers 18 bis 20, was eigentlich Gerechtigkeit ist. Wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Jesus macht hier eigentlich so eine Gegenüberstellung. Er sagt, die Gerechtigkeit, oder sagen wir mal, die Frömmigkeit, könnte man sagen, der Schriftgelehrten und Pharisäer, sagt er, ist völlig mangelhaft, sie ist völlig unzureichend. Und wir verstehen auch ein bisschen jetzt, warum. Weil sie auf das Äußere beschränkt war. Sie sah schön aus, der schöne Schein. Aber innen war es eine Katastrophe. Und dem stellt er eine andere Gerechtigkeit gegenüber. Und er sagt, diese Gerechtigkeit ist weit überlegen der menschlichen Gerechtigkeit. Und er beschreibt sie so: die Gebote Gottes tun und lehren. Und wir könnten sagen, das ist so die Einheit zwischen innen und außen. Ja? Ich rede darüber, ich lehre es, ich vertrete es, ich gebe es weiter, aber ich tue es auch. Es ist Teil meines Lebens. Ich bin so, ich lebe so. Ich spreche nicht nur darüber, sondern es ist auch der Maßstab für mein Leben. Tun und lehren. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und die ist vollkommen in dem Sinne, dass sie unverbesserlich ist, so dass Jesus sogar sagt, ihr sollt nichts davon wegnehmen und auch nichts hinzufügen. Nicht mal ein Strichlein sollt ihr wegnehmen. Alles hat seinen Platz. Gott hat es so geordnet. Sie ist in sich vollkommen. Und dann sagt Jesus, diese Gerechtigkeit, danach sollt ihr trachten. Matthäus 6, Vers 33 sagt er, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Jetzt die Betonung ist auf seiner Gerechtigkeit. Sagt, trachtet, strebt nach, nicht nach irgendeiner Gerechtigkeit, nicht einfach nach Übereinstimmung mit dem Gesetz oder mit irgendwelchen Regeln, sondern trachtet nach der Gerechtigkeit, die von Gott kommt, nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also damit sagt er uns, wo die zu finden ist, wo wir suchen müssen. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott bestehen kann, ist die, die er selber gibt. Und er gibt sie uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Deswegen hat er ihn in die Welt gesandt, damit er unsere Sünden auf sich lädt und wir dafür seine Gerechtigkeit erhalten. Sein Name ist, Jesu Name ist, einer seiner Namen ist, der Herr unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit. In ihm haben wir ewiges Leben. 2. Korinther 5, 21 sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist die Gerechtigkeit, die vollständig ist. Sie bedeckt uns äußerlich und sie füllt uns innerlich aus. Sie ist komplett. Sie versöhnt uns mit Gott und sie macht uns unverklagbar. Selbst vor einem mächtigen Engel wie Satan. Sie schenkt uns ein neues Herz und sie verbirgt unsere alte Existenz in Christus. Römer 8, Vers 1 bis 4 finden wir diese Verheißung formuliert. Paulus sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Was ist das Evangelium? Wozu kam Jesus? Wozu brauchten die Menschen damals und wir heute Buße und Glauben? Das Evangelium ist Gottes Weg, uns wieder zu Gerechten zu machen, unsere Schuld zu bedecken, zu vergeben und das Innere und Äußere wieder in einen Einklang zu bringen mit ihm. Das ist die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, die in uns erfüllt wird, wenn wir nach dem Geist wandeln. Römer 8, Vers 4. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und möchte darüber nachdenken, was bedeutet dieses Evangelium, wenn wir einmal diese Begriffe nehmen, zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit. Wir könnten jetzt ja die Frage stellen, diese vollkommene Gerechtigkeit, die von Gott kommt, und die Christus verkörpert und die wir durch den Glauben an ihn erhalten, ist das jetzt die zugerechnete oder die verliehene? Und die Antwort, die Bibel uns gibt, ist, es ist beides. Es ist eine wunderbare Einheit. Gut, aber die Frage ist jetzt, warum teilen wir es dann auf? Zugerechnet, verliehen. Wir machen es deswegen, weil uns diese Teilung hilft, bestimmte Aspekte des Evangeliums besser zu verstehen. Es ist einfach eine Hilfe, es ist ein gewisses Modell. Ja? Wenn wir versuchen, unseren Körper zu verstehen, dann machen wir auch bestimmte Aufteilungen. Wir sagen, das ist mein Leib, das ist mein Geist und hier ist irgendwo meine Seele, ich oder meine Gefühle. Ja? Das ist ja auch nur ein Modell. Wenn man sich jetzt fragt, wo ist eigentlich der Geist, dann ist der auch irgendwo Körper, ja? Geist ist ja nicht irgendetwas Abstraktes, was dann da einen kleinen Raum hat, wo es drin ist und irgendwie ein Licht ist oder sonst etwas oder ein Hauch, sondern letztlich ist es ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber wir wissen, unser Geist ist ein Teil des Gehirns. Unser Geist ist auch Körper, ist auch organisch, ja? Aber wir trennen es auf, um besser zu verstehen, was ist der Mensch? Wie funktioniert er? Und es hilft uns, das zu verstehen. Aber letztlich ist der Mensch trotzdem eine Einheit. Ist untrennbar. Es ist auch so mit, wenn wir darüber nachdenken, was ist Rechtfertigung? Wir sprechen darüber, Gott rechnet und etwas zu, was wir nicht verdient haben, was uns einfach zugesprochen wird. Und Gott verleiht uns aber auch etwas. Das wird dann wirksam in uns. Das bewirkt etwas. Das schafft etwas Neues. Es hilft uns zu verstehen, wie Erlösung funktioniert. Aber letztlich ist es wie beim menschlichen Körper. Es ist eine Einheit. Das kann man nicht so fein säuberlich trennen. Letztlich gehört das alles zusammen. Das heißt, für uns, wir haben entweder beides oder keins. Wir haben entweder das ganze Paket oder gar nichts. Das hat Gott so geordnet und es ist auch gut so. Schauen wir ein bisschen, wie die Bibel das beschreibt. Jakobus 2,17 sagt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Ja, und die Bibel sagt, ein toter Glaube kann uns nicht retten. Nur der lebendige Glaube. Aber Werke ohne Glauben sind genauso wertlos. Und das ist das, wovon der Paulus immer redet, wenn er von Gesetzeswerken spricht. Werke ohne Glaube. Die bewirken vor Gott gar nichts. Matthäus 7, Vers 17 und 18. Da sagt, also sind zwei Dinge, die zusammengehören, Glaube und Werke. Ja? Innen und außen, das ist der Gedanke dabei. Innen und außen gehört zusammen und bildet in der Gerechtigkeit Gottes eine Einheit. Jesus drückt es mit dem anderen Bild aus, Matthäus 7, Vers 17. Er sagt, jeder gute Baum bringt gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Und damit wir es nochmal verstehen, sagt er nochmal ausdrücklich, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. So, hier ist nicht davon die Rede, ob ein Christ Sünde tun kann. Das kann er, das wissen wir alle. Sondern Jesus spricht über einen Grundsatz, über ein Prinzip. Ja? Und er sagt, das Wesen eines Baumes wird immer sichtbar an seinen Früchten. Das ist immer so. Ja? Und die Frucht, kann man sagen, ist die Frucht unseres Lebens. Dass das, wenn man am Ende einen Summenstrich zieht und die Summe sich anschaut, was kommt bis bei rausgekommen? Das ist die Frucht. Und Jesus sagt, entweder sie ist gut oder sie ist böse. Und er sagt, von dieser Regel gibt es auch keine Ausnahme. Die Frucht zeigt immer, ohne Ausnahme an, wie der Baum beschaffen ist. Schlechte Frucht, schlechter Baum. Gute Frucht, guter Baum. Das Äußere und das Innere gehören zusammen. Und so ist es auch bei uns im Menschen. Böses Herz, böse Worte. Gutes Herz, gute Worte. Unser Leben ist ein Spiegel unseres Herzens. Und deswegen ist es auch sinnlos, wenn wir uns bemühen, unser Leben zu verändern, ohne unser Herz zu verändern. Und das Herz verändern kann nur Gott. Wir brauchen ein neues Herz. Deswegen sagt Jesus, Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist ja etwas, was schon im Alten Testament Gott verheißen hat. Als Evangelium. Hesekiel 36 zum Beispiel, Vers 26, wo er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also da ist eigentlich das ganze Evangelium drin. Das ist schon im Alten Testament, Hesekiel, eine wunderbare Verheißung, wo Gott betont, was er eigentlich mit uns erreichen möchte. Er möchte, dass wir wieder in Übereinstimmung kommen mit ihm. Er möchte, dass wir in seinen Ordnungen leben und seine Bestimmungen bewahren. Aber er zeigt uns, er sagt deutlich, wie er es macht. Er sagt, du brauchst ein neues Herz. Vorher ist das alles sinnlos. Und das werde ich machen. Ich werde dein altes Herz austauschen mit einem neuen. Ich werde meinen Heiligen Geist in dein Inneres legen. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Das ist das Evangelium. Das ist Glaube und Gehorsam in einer Einheit. Ich werde machen. Das ist eine Verheißung. Die dürfen wir glauben. Da dürfen wir Gott vertrauen. Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Das ist der Gehorsam, den Gott in uns bewirkt. Eine Übereinstimmung zwischen innen und außen. Lesen wir mal ein Zitat von Ellen White dazu, die das mit ihren Worten beschreibt. In Messages to Young People, Seite 35, das Ruf an die Jugend, da sagt sie, innere Gerechtigkeit zeigt sich in äußerer Gerechtigkeit. Eigentlich simpel, oder? Unsere Rechtfertigung ist zugerechnete Gerechtigkeit, unsere Heiligung verliehene Gerechtigkeit. Das Erste, also die zugerechnete, ist unser Anrecht auf den Himmel. Das Zweite, die verliehene, unsere Tauglichkeit für den Himmel. Ja, ich wiederhole den Satz nochmal von ihr. Das Erste ist unser Anrecht auf den Himmel, das Zweite unsere Tauglichkeit für den Himmel. Mit anderen Worten, wir brauchen beides, oder? Es ist unser Ziel, wieder dorthin zu kommen, wo wir einmal waren. Unsere Heimat, die bei Gott ist, der Himmel. Wir wollen zurück zu unserer Familie, zu unserem Vater im Himmel. Und dafür braucht es zwei Dinge. Die zugerechnete Gerechtigkeit gibt uns das Recht auf den Himmel. Und die verliehene macht uns tauglich für den Himmel. Es wäre doch ziemlich traurig, oder, wenn wir ein Anrecht auf den Himmel hätten, aber wir wären nicht tauglich. Stellt euch das vor, wir würden am Himmel anklopfen und dann würden wir sozusagen unsere Eintrittskarte zeigen, unser Anrecht. Und dann müsste der Engel so etwas sagen, nach dem Motto, ja, die Eintrittskarte ist gültig. Du darfst reinkommen. Du hast dein Recht, hier zu sein. Aber ich rate es dir nicht. Denn so wie du bist, kannst du in Gottes Gegenwart nicht bestehen. Seine Herrlichkeit würde dich vernichten. Das wär ja tief traurig. Und Gott sei Dank wird es auch nicht so sein. Das ist jetzt nur ein fiktiver Fall, um zu verstehen, warum wir beides brauchen. Psalm 15, 1, Vers 2. Da fragt der David, wer darf denn in Gottes Gegenwart? Er sagt, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen? Das sind alles Dinge, die man tut. Aber warum tut man sie? Weil Gott das Herz verändert hat. Etwas kann nur nach außen treten, was Gott innen hineingepflanzt hat. Ja, Gott beginnt innen und dann wird etwas außen sichtbar. Und aus dem Grunde kann der David sagen, wer darf einmal bei Gott weilen? Wer darf in seiner Gegenwart wohnen? Sagt derjenige, der rechtschaffen wandelt, der Gerechtigkeit übt. Und Jesus drückt das Gleiche aus, nur von der anderen Seite, in Matthäus 5, Vers 8, wo er sagt, glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also, David und Jesus sprechen von derselben Sache. Sie sprechen davon, dass Gott uns gerechtfertigt. Aber David spricht von der Frucht und Jesus spricht von dem Samen. Das reine Herz führt zu reinen Taten. Wir brauchen beides. Und Gott sei Dank, die Gerechtigkeit Christi, die er uns schenkt, umfasst beides. Im Leben Jesu, Seite 289, sagt Schwester White, unser Anrecht auf den Himmel und unsere Tauglichkeit dafür liegen in der Gerechtigkeit Christi. Also wenn ihr alles vergesst, was ich heute gesagt habe, dann nehmt doch diesen Satz mit. Unser Anrecht und unsere Tauglichkeit für den Himmel, beides liegt in der Gerechtigkeit Christi. Und deswegen kann Johannes sagen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und wie bekommen wir dieses Leben? Er sagt im nächsten Vers, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Deswegen ist es Gerechtigkeit aus Glauben, weil der Glaube öffnet uns dafür, dass Gott unser Leben und unser Herz neu schaffen kann. Es ist keine Leistung, es ist einfach das Vertrauen an Gott, dass er sein Wort wahr macht. Ihr habt ewiges Leben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Aber schauen wir uns das mal ein klein bisschen genauer an, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. In der Bibel spielt ja jedes Detail eine Rolle. Und mir fällt hier etwas auf. Mir fällt hier ein Detail auf. Denn Johannes hätte auch sagen können, ihr habt ewiges Leben, die ihr an den Sohn Gottes glaubt. Ja? Und das wäre im Prinzip auch das Gleiche. Aber er hat sich hier entschieden zu sagen, die er an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wie heißt denn der Sohn Gottes? Christus. Genau, ja, er hat natürlich mehrere Namen. Christus heißt der Gesalbte. Emmanuel, Gott mit uns, ist auch ein Name. Aber was hat der Engel damals Maria gesagt, als er kam und sagt, du wirst einen Sohn gebären und, Matthäus 1, 21, wie sollst du ihn nennen? Jesus. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Was heißt Jesus? Was heißt der Name Jesus? Gott rettet oder Gott ist Retter. Ja? Er sagt, du sollst deinen Sohn nennen, Gott ist Retter, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also der Name beschreibt seine Mission. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und den Gedanken habt ihr sicherlich auch schon öfter gehört. Ellen White greift ihn öfter auf. Es hat eine Bedeutung, dass hier steht, er wird sie erretten von ihren Sünden und nicht in ihren Sünden. Das heißt, da findet eine Rettung statt. Ja? Die Sünden werden weggenommen. Nicht nur wie auf einem Bankkonto, wo die Schuld gestrichen wird, sondern wir werden getrennt von ihnen. Unser Herz, unser Leben wird gereinigt von der Sünde durch das Blut Jesu. Deswegen wird sie erretten von ihren Sünden. So, das ist sein Name. Sein Name ist Retter von Sünden, nicht Retter in Sünden. Und Johannes sagt, wer hat ewiges Leben? Ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das heißt, die ihr glaubt, dass er euch von euren Sünden rettet. Wenn du und ich, wenn wir das glauben, wenn das unser Vertrauen ist, ein Erlöser, der mir meine Schuld vergibt und der mich trennt von meinem alten Leben und mich neu schafft, nicht auf einen Schlag, sondern Tag für Tag. Wenn das dein Vertrauen ist, dann hast du ewiges Leben. Schon jetzt darfst du es wissen. Du hast ewiges Leben, denn du hast den Sohn, wenn du an ihn glaubst. Jetzt komme ich zurück zum Anfang. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Warum brauchen wir Buße, um zu glauben? Nun, um die Frage zu beantworten, stellen wir uns eine andere Frage vorher. Was ist denn das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Gott seinen Sohn geschickt hat als Retter von Sünde. Und um das zu glauben, brauchen wir Buße, brauchen wir ein Umdenken. Weil das ist nicht unser natürliches Denken. Das ist nicht unser natürliches Denken. Dass Gott uns von Sünde freimachen kann. Denn es spricht oft gegen unsere Erfahrung. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das muss ich wahrscheinlich nicht weiter erklären. Unsere Erfahrung ist oft anders. Und das ist ein Problem. Weil genau an dieser Stelle geschieht etwas Entscheidendes. Glaube ich an das Wort oder glaube ich meiner Erfahrung? Versteht ihr, das ist der Unterschied? Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Und der Walter Veit hat auch, nicht nur er, sondern viele andere, aber wunderbare Vorträge auch über diese Thematik gemacht. Und ich erinnere mich, in einem Vortrag vergleicht er zwei Personen. Er vergleicht Martin Luther mit Ignatius von Loyola. Und es gibt Gemeinsamkeiten zwischen diesen zwei Personen, die so völlig unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen hatten. Denn beide waren an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie verzweifelt waren, wo sie tiefe innere Not hatten und gerungen haben, wie kann ich inneren Frieden finden? Wie kann ich einen gnädigen Gott finden? Auch Ignatius von Loyola hatte diese Kämpfe. Aber beide haben an einem Punkt eine unterschiedliche Entscheidung getroffen. Martin Luther kam zu der Entscheidung, ich nehme Gott beim Wort. Er sagt es, dass er mir vergibt, dass er mich rechtfertigt. Ich glaube es. Ich schaue nicht auf meine Gefühle, sondern ich halte mich fest an dem Wort. Er ging den Weg der Reformation, den Weg des Evangeliums. Ignatius von Loyola ging den Weg der Erfahrung. Er wollte etwas spüren, er wollte etwas erleben. Und dann bekam er auch diese Visionen und hat dann die geistlichen Exerzitien niedergeschrieben, die in die Mystik hineinführen, wo man sich in sich selbst versenkt, wo man Gott begegnen möchte durch bestimmte Zeremonien und Rituale. Und er ging einen völlig anderen Weg. Er hat die Reformation bis aufs Blut bekämpft. Der eine sagte, ich glaube es, weil Gott es gesagt hat. Und der andere, ich glaube meiner Erfahrung, ich glaube meinen Gefühlen, ich glaube meinem Erleben. Wisst ihr, vor dieser Entscheidung stehen wir auch, immer wieder. Und der natürliche Weg, unser natürliches Bestreben ist, ich möchte es spüren, ich möchte es sehen, ich möchte es erleben. Dann fühle ich mich sicher. Und Gott sagt nein. Ich sage es und das genügt. Glaube mir, du kannst mir vertrauen. Ich liebe dich, ich habe es bewiesen in der Gabe meines Sohnes. Nimm mein Wort und es wird sich erfüllen, wenn du dich daran festhältst. Das fällt uns natürlicherweise schwer, aber Gott schenkt es uns durch den Heiligen Geist. Und deswegen komme ich nochmal zurück zu der Botschaft von Johannes, dem Täufer und Jesus. Und es ist die Botschaft auch an uns, an Laodicea. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir brauchen ein neues Denken. Das, was für uns menschlich oft undenkbar und unmöglich erscheint, dass so jemand von Sünde rettet, das ist das Evangelium. Und dieses neue Denken möchte Gott uns geben. Und wie kommt es? Was sagt Paulus im Galaterbrief, den wir gerade gelesen haben? Woher kommt dieser Glaube? Aus der Predigt. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wir hören, dass Gott es sagt und in uns entsteht ein Vertrauen, dass es so ist und dass ich mich darauf verlassen kann. Und Paulus sagt den Galatern, wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Der Heilige Geist, der den entscheidenden Unterschied macht in jedem von unserem Leben. Wie habt ihr ihn bekommen? Wo war die Grenze zwischen altem Leben und neuem Leben? Er sagt, aus der Kunde des Glaubens. Ihr habt das Wort Gottes gehört und Gott hat den Glauben in euch hineingepflanzt. Ihr habt es einfach ergriffen, habt gesagt, ja, das ist die Wahrheit. Und darauf will ich mein Leben bauen, dass das die Wahrheit ist. Es ist das Wort Gottes, das uns öffnet für das Vertrauen. Und durch das Vertrauen schaffen wir Gott Raum, damit er in uns wirken kann. Und er sendet seinen Geist in unser Herz und schafft etwas Neues. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich möchte schließen mit drei, vier kurzen Versen, die ich noch lesen möchte. Markus 1, Vers 15. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Römer 1, 16. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Es ist eine Macht. 1. Korinther 1, 18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es wirkt. 1. Korinther 4, 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, und wir können hinzufügen, im leeren Wort, sondern in Kraft, weil es das Wort Gottes ist. Offenbarung 3, Vers 19. Und das ist mein Aufruf an mich und an uns alle. Jesu Aufruf an uns. Sei nun eifrig und tu Buße. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt deine Stimme hören durften, indem wir dein Wort aufgeschlagen haben. Und was du damals gepredigt hast den Menschen, das verstehen wir auch als eine Botschaft an uns heute. Denn wir stehen noch immer vor der Entscheidung, Herr. Wollen wir unsere Sünden bekennen und wollen wir bei dir Vergebung finden und Veränderung oder wollen wir sie lieber verstecken und übertünchen? Herr, wir sind eine Gemeinde, die, ja, wir möchten dir bekennen, dass wir Buße brauchen, denn du forderst uns dazu auf. Und dass wir anscheinend manche Dinge noch immer nicht wirklich verstanden haben oder nicht bereit sind, sie im Glauben aufzunehmen in unser Leben. Dass wir noch immer eine Gemeinde sind, auf die du wartest und die Umkehr braucht. Herr, hilf uns doch, dass es in unserem persönlichen Leben beginnt und dass dieser Glaube in uns gelegt wird durch dein Wort, durch diese wunderbaren, mächtigen Verheißungen, die du machst. Dadurch, dass wir auf dich schauen und sehen, dein Name ist der Retter von Sünde. Und in dir, Herr, haben wir alles, was wir brauchen. Du bist unsere Gerechtigkeit. Herr, hilf uns, dass wir neu bewegt werden von deiner Liebe, die dich auf diese Erde gebracht hat. Und auch von deiner Macht, uns zu erlösen und sein neues Leben zu schenken. Hilf, dass wir diese Gemeinschaft mit dir suchen, Tag für Tag. Und vergib uns bitte unsere Schuld, dass wir oft unsere Prioritäten nicht so setzen, wie sie sein sollten. Wir danken dir, Herr, für deine Geduld, für deine große Gnade zu uns. Segne auch diese Gemeinde hier. Sei bei uns noch an diesem Sabbattag. Und schenke uns eine gesegnete Gemeinschaft. Und wir danken es alles und loben deinen wunderbaren Namen. Amen.